DK Institutionell Assets and Values, der Podcast für institutionelle Anleger. Bringt eine Zinswende neue Impulse für Value-Strategien? Erkenntnisse der quantitativen Kapitalmarktforschung diskutieren? Professor Dr. Josef Zechner, WU Wien und Co-Head IQAM Research Center, Philipp Spormann, Aktienstratege, DK und Sven-Björn Thiessen, Leiter quantitativer Aktienprodukte, DK. So können Sie Ihr Aktienportfolio durch Value-Strategien robust aufstellen. Mehr dazu in dieser Folge von Assets and Values. Herzlich willkommen zur dritten Folge von DK Institutionell Assets and Values. Heute sprechen wir über Fragen, die Aktienanleger bewegen. Bringt eine Zinswende neue Impulse für Value-Strategien? Und in diesem Zusammenhang, wie können wir die Ergebnisse der modernen Kapitalmarktforschung für unsere Portfoliostrategie nutzen? Doch zunächst einmal zu einer Standortbestimmung. Herr Spormann, Sie sind Stratege für globale Aktien bei der DK. Wo stehen wir aktuell am Markt?
Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend zurzeit. Wir kommen ja aus einer Phase aus den letzten Jahren, man kann so grob sagen, seit Mitte der letzten Dekade, wo es im Kapitalmarkt einen ganz, ganz starken Trend hin zu Wachstumsthemen im Aktienbereich gab. Und das kann man runterbrechen, hat also aus meiner Sicht drei große Treiber. Der wichtigste ist eigentlich, dass einfach die Wachstumsunternehmen, die wir heutzutage haben, einfach besser sind als Wachstumsunternehmen aus der Vergangenheit. Das kann man messen über operative Kennzahlen wie Margen, Kapitalrenditen, Kapitaleinsatz. Also einfach die großen Tech-Firmen, die zeigen ökonomisch Werte, die hat es in der Vergangenheit einfach so nicht gegeben, vor allem nicht auf dieser Größe. Das zweite Thema, das das Ganze befeuert hat, ist, dass die Gegenseite des Pendels letztendlich Sektoren oder Themen, die günstig aussehen, häufig belegt sind mit Strukturproblemen, wo man sich grundsätzliche Sorgen macht um das Geschäftsmodell. Man kann Banken lang im Nachgang der Finanzkrise nehmen, man kann den kompletten Rohstoffkomplex als Beispiel nehmen. Und der dritte Faktor, da haben wir ja schon ein bisschen darauf hingewiesen, aber das Thema Kapitalmarkt-Zinsumfeld ist ein finanzmathematisches Thema. Das heißt, je niedriger Zinsen sind, desto niedriger sind auch Discount-Faktoren in Bewertungsmodellen und desto mehr wiegen letztendlich Gewinne, die aufgrund von Wachstum relativ weit in der Zukunft liegen. Und all das hat sich jetzt über mehrere Jahre hinweg zusammengespielt in diesem großen Trend der großen Outperformance von Wachstumsthemen.
Herzlichen Dank für die Zusammenfassung. Schauen wir mal auf die aktuelle Situation und wagen einen kleinen Ausblick. Wir haben steigende langfristige Zinsen, insbesondere in den USA. Wir haben robuste Konjunkturerwartungen, gilt auch für die USA, aber auch steigende Inflationsraten. Und all das erhöht den Druck auf die Notenbanken, allen voran die Federal Reserve, jetzt die ersten Zinsschritte doch in Angriff zu nehmen. Trotz erster Korrekturen in den letzten Wochen und Monaten am Markt für Technologie- und Wachstumsaktien haben wir hier immer noch relativ ambitionierte Bewertungen. Wie gehen Sie damit um?
Ja, es ist auf jeden Fall, wie ich eingangs schon sagte, super spannend. Wir sehen es im großen Teil positiv, weil von den Treibern, die ich eingangs gesagt habe, ja der erste auf jeden Fall weiterhin besteht. Also die Qualität der Unternehmen ist weiterhin umstritten und auch in dieser Gewinnsaison sieht man, dass die liefern. Zusätzlich sehen wir aber auch, dass sich die Chancen am Markt verbreitern, weil gerade bei dem zweiten Argument, das ich genannt habe, viele Branchen, die bisher eher als kritisch gesehen wurden, sich fundamental bottom-up viel verbessert. Das beobachten wir im Austausch mit den Unternehmen sehr, sehr stark. Es gibt eine neue Kapitaldisziplin in zyklischen Sektoren. Die Managementteams geben gerne und viel und steigend Dividenden an die Aktionäre zurück. Das heißt, Value ist für uns einfach noch ein zusätzlicher Pfeiler, den wir jetzt auf die Zukunft ein bisschen besser sehen, vor allem verglichen mit dem letzten Zyklus.
Growth at reasonable price oder die Suche nach Value ist auch Gegenstand natürlich der Kapitalmarktforschung. Herr Professor Zechner, Sie forschen und lehren an der WU in Wien und sind Mitbegründer von IQAM, dem Institut für quantitatives Asset Management. Dieser Asset Manager ist seit 2020 Teil der DK-Gruppe und Ihre Mission ist es dort, den Wissenstransfer von der Theorie in die Praxis, in die Portfolios zu bringen. Jetzt beginnt für viele von uns die moderne Kapitalmarktforschung irgendwo in den 60ern mit Markowitz und dem Capital Asset Pricing Modell. Geben Sie uns doch nochmal eine ganz kurze Einführung, einen kurzen Überblick. Was hat sich seitdem getan und was steht heute für Sie im Fokus bei der Forschung?
In der Tat begann alles mit Markowitz und dem von Bill Sharpe entwickelten Capital Asset Pricing Model. Und die zentrale Erkenntnis des Capital Asset Pricing Models ist ja, dass Kapitalmärkte nicht Risiko per se honorieren, sondern nur bestimmte Dimensionen des Risikos. Sogenanntes systematisches Risiko. Das heißt, ein Portfolio, das in schlechten Zeiten an Wert verliert, das sollte laut CAPM langfristig Risikoprämien verdienen. Also das ist eine Kompensation, wie Bill Sharp das immer sagt, for doing badly in bad times. Und im Capital Asset Pricing Model wird das über das Marktbeta gemessen. Das heißt, wie viel verliert ein Titel oder ein Portfolio, wenn der gesamte Markt nach unten geht. Seither hat sich natürlich sehr, sehr viel in der finanzwirtschaftlichen Forschung getan. Und man könnte sagen, aus der Sicht des Portfolio-Managements sind die wichtigsten Entwicklungen, kann man beschreiben, durch den breiten Begriff des Faktor-Investings oder Faktor-Modelle. Und das wichtige Ergebnis dieser Forschung ist, dass die Renditprämien nicht nur vom Capital Asset Pricing Beta abhängen, sondern zusätzlich noch von einer Reihe weiterer sogenannter Faktor-Betas, die dann wieder von Wertpapiercharakteristika abhängen. Zum Beispiel, was war die Rendite einer Aktie in den letzten Monaten? Das nennt man dann den Momentum-Faktor. Oder welche Profitabilität und Resilienz-Kennzahlen hat das Unternehmen? Ein Qualitätsfaktor. Oder wie ist das Bewertungsniveau? Das ist dann eben Value. Da gibt es zwei Lager in der akademischen Welt. Die einen sagen, dieser Zusammenhang besteht deshalb, weil diese Charakteristika das systematische Risiko darstellen. Das heißt, diese Titel sind tatsächlich riskanter. Und die anderen sagen, nein, diese Renditen entstehen, weil es am Kapitalmarkt viele Teilnehmer gibt, die nur begrenzt rational sind. Wichtig ist aus der Praxis nicht, welches dieser Lager Recht hat, sondern welche Charakteristika haben wirklich einen robusten Zusammenhang mit den zukünftigen Erträgen. Und das ist aber gar nicht so einfach. Warum ist es nicht so einfach? Weil dieses Faktor-Investing teilweise Opfer ihres eigenen Erfolgs wurde. Es gibt natürlich tausende junger Assistenzprofessorinnen und Professoren, die nichts anderes tun, als zu untersuchen, ob es noch weitere Charakteristika gibt, die mit Erträgen zusammenhängen. Leider sind viele dieser Erträge dann nicht statistisch robust, funktionieren also out of sample nicht. Das heißt, die aktuelle Forschung bezieht sich sehr, sehr stark auf das Thema, welche Faktoren sind tatsächlich robust, welche haben eine ökonomisch plausible Basis und wie kriegen wir sozusagen ein bisschen Ordnung in diesen Faktor Zoo. Und nach diesen Kriterien würde ich sagen, Value erfüllt diese beiden Kriterien, statistischer Zusammenhang robust, plausible ökonomische Basis, eigentlich sehr gut.
Stichwort Value, die Strategie, durch die ja unter anderem Warren Buffett auch berühmt wurde, ist die Suche nach fundamental günstig bewerteten Unternehmen. Sie machen das mit quantitativen Methoden. Was würden Sie sagen, was ist der Vorteil des Factor Values in einem Portfolio?
Ja, vielleicht kann man das am besten illustrieren, wenn man beginnt mit einem rein passiven Portfolio. Nehmen wir an, ein Investor veranlagt genau nach den relativen Marktwerten einer Aktie im Index. Dann ist es ja so, dass per Definition ein solches Portfolio jene Titel übergewichtet, die überbewertet sind und jene Titel untergewichtet, die unterbewertet sind. Und diesen Nachteil kann man tendenziell ausgleichen oder reduzieren, indem man eine Value-Komponente diesem Portfolio beimengt sozusagen. Nun wissen wir, wie auch schon erwähnt wurde, dass diese Strategie nicht in jedem Quartal, in jedem Jahr funktioniert. Hat auch mit Zinszyklen zu tun, wie wir gehört haben, mit der unterschiedlichen Duration von Wachstumsaktien versus Value-Aktien. Aber wenn Zinsen zum Beispiel wieder steigen, dann geht das eben wieder in die andere Richtung und langfristig sollte eben Value aus dieser Sicht ein Erfolg sein. Value-Strategien haben auch einen gewissen Vorteil, weil sie, wie ich sagen würde, selbst korrigierend sind oder blasenresistenter. Wenn wir ein typisches Value, eine Value-Aktie betrachten, dann sind das ja solche, die hohe Buch-zu-Marktwert-Verhältnisse haben. Wenn es hier eine Bewertung dann geben würde, dann würde ja der Marktwert dieser Aktien steigen und sie würde dann sozusagen aus dem Value-Portfolio automatisch herausfallen, wenn es hier zu Übertreibungen kommen würde. Aber das Kriterium für den Erfolg einer Value-Strategie sind natürlich die Kennzahlen, die Bewertungszahlen, woran mache ich es fest, dass ein Titel, eine Aktie günstig oder teuer bewertet ist. Und da hat es aber in letzter Zeit auch von der Forschungsseite her viel Fortschritt gegeben, dass wir neue Kennzahlen entwickelt haben, bessere Kennzahlen.
Vielen Dank für die akademische Perspektive darauf. Machen wir jetzt mal den Sprung von der Theorie in die Praxis. Herr Thiessen, Sie verantworten die quantitativen Aktienstrategien bei der Deka und die fundamentale Bewertung von Unternehmen ist für Sie wesentlicher Bestandteil der Analysen und der Investitionsentscheidungen. Wie finden Sie Value in Unternehmen?
Die fundamentale Bewertung von Unternehmen ist ein ganz zentraler Faktor in allen unseren quantitativen Produkten. Und letzten Endes sind die Gewinne der Unternehmen, aber insbesondere deren Wachstum, ein ganz zentraler Treiber für die mittel- bis langfristige Kursentwicklung von Aktien. Und Wachstum, wir haben es schon angesprochen, ist ein tolles Ding, denn je stärker ein Unternehmen wächst, desto stärker kann auch der Kurs wachsen, ohne dass sich die Bewertung gemessen an einfachen Kennzahlen wie beispielsweise einem KGV verändert. Das ist natürlich attraktiv für Anleger. Und das heißt, ein Unternehmen, das 20% seine Kurse steigert, kann prinzipiell auch auf Jahressicht 20% seinen Kurs steigern. Darin liegen die Chancen, aber das führt natürlich dazu, dass die Anleger bereit sind, einen höheren Preis für dieses Unternehmen zu bezahlen. Das heißt, es wird ein Wachstumspremium eingepreist. Und dieses Wachstumspremium reduziert auf der anderen Seite das Renditepotenzial. Und das Ganze ist so lange völlig unbedenklich, solange dieses Premium das tatsächliche Wachstum adäquat reflektiert. Es gibt aber langfristige Studien, auch auf der akademischen Seite, die zeigen, dass typischerweise die Chancen überschätzt werden und das Wachstum zu hoch bezahlt wird. Und das rächt sich natürlich dann, wenn die Erwartungen enttäuscht werden. Darin liegt die Chance von value-basierten Strategien. Auf der anderen Seite hatten value-basierte Strategien in der letzten Zeit schwer zu kämpfen, denn letzten Endes, wir haben es angesprochen, viele Unternehmen, gerade aus dem Technologiebereich, haben sehr großes Wachstum erzielt und haben große Kursgewinne den Anlegern beschert. Aber, und das zeigt auch unser quantitatives Research, in einzelnen Bereichen ist die Bewertungsschere sehr stark aufgegangen und wir sehen hier einige Bewertungsrisiken. Und auf der anderen Seite, wir haben den Zins angesprochen, der Zins ist natürlich ein weiterer wichtiger Bewertungsfaktor. Denn letzten Endes müssen in der Aktienbewertung die zukünftigen Cashflows risikoadäquat diskontiert werden. Das heißt, je unsicherer die Erwartungen sind über die Cashflows und je weiter sie zurück sind, desto stärker muss diskontiert werden. Und das führt natürlich dazu, dass Wachstumsunternehmen, auch das haben wir schon angesprochen, eine wesentlich höhere Zinssensitivität haben als Value-Unternehmen, die schon heute ein relativ komfortable Gewinne haben. Und so haben wir natürlich mit Bewertungsrisiken in einzelnen Marktsegmenten auf der einen Seite und der sich abzeichnenden Zinssteigerung auf der anderen Seite zwei mögliche Trigger gleichzeitig, die ein Revival von Value-Strategien begünstigen könnten.
Kennzahlenorientierte Strategie, Sie hatten eben schon als Beispiel das KGV genannt. Grundsätzliche Frage, was schauen Sie sich noch alles an außerhalb des KGVs? Sind da noch Faktoren, die weiterentwickelt wurden? Und wie umgehen Sie Value Traps? Also wie vermeiden Sie es, Unternehmen auszusuchen, die zwar optisch relativ günstig daherkommen, aber gewissermaßen den niedrigen Preis auch verdient haben, weil etwa das Geschäftsmodell hinkt?
Ja, zunächst mal, ich bin kein großer Freund von einfachen Kennzahlen, denn wenn Sie zwei Aktien beispielsweise auf der Basis des KGVs miteinander vergleichen, dann unterstellen Sie implizit, dass die Unternehmen das gleiche Risiko haben, das gleiche Wachstum aufweisen und das greift natürlich viel zu kurz. Von daher versuchen wir auch in unseren quantitativen Modellen, ähnlich wie die Kollegen auf der fundamentalen Seite, in vollständigeren Bewertungsmodellen auch das Wachstum beziehungsweise die fundamentale Dynamik der Unternehmen mit zu berücksichtigen. Auf der anderen Seite die Frage, welche Daten schauen wir? Also Buchwerte sind in der akademischen Literatur sehr weit verbreitet, haben aus unserer Sicht keinen wirklich guten Erklärungsgehalt und eigentlich auch eher noch abnehmenden Erklärungsgehalt. Wir schauen stärker auf Gewinne, aber insbesondere auf Cashflow-basierte Maße, die einen besseren Erklärungsgehalt erwarten lassen. Und die von Ihnen angesprochene Value Trap, in der Tat ist das eine echte Herausforderung für value-basierte Anlagestrategien, denn ja, Sie haben es skizziert, im Prinzip läuft mir halt die Gefahr, dass es einen guten Grund gibt, weswegen ein Unternehmen günstig ist und dass das Unternehmen, weil und tatsächlich mit einfachen Kennzahlen erscheint jedes Unternehmen, das wirtschaftlich angeschlagen ist, zwischenzeitlich nach dem einen oder nach einer oder anderen Kennzahl als attraktiv. Das heißt, man läuft Gefahr, dass man ein vermeintlich billiges Unternehmen kauft, das in Wirklichkeit gar nicht so billig ist, sondern ernsthafte Probleme hat. Und wir bei uns unser Research zeigt uns, dass man in der Kombination mit anderen Faktoren, und das ist genau die Idee von Multifaktoransätzen, eine breitere Perspektive reinzubringen. Und es zeigt sich, dass insbesondere Qualitätsfaktoren eine sehr gute Ergänzung sind, um die Value Trap zu meiden. Das heißt, der Fokus auf Bilanzqualität und auf geringe Verschuldung ist dazu geeignet, die Bewertungsrisiken gering zu halten, aber trotzdem nicht in schlechte Qualität zu investieren.
Jetzt haben wir zusammenfassend einen akademischen Faktor, der Value als sehr robust kennzeichnet. Wir haben nach dem, was Sie beide gesagt haben, eine Marktsituation, die für Value Investments passt. Wenn ich jetzt als Anleger auf Sie zukomme und sage, ich möchte gerne eine Faktor- bzw. eine Multifaktor-Strategie umsetzen, was können Sie mir anbieten? Kann ich das differenzieren, etwa nach Risikoprofil? Welche Vorteile haben meine Anlagen bei Ihnen?
Also Bewertung spielt eine wichtige Rolle in allen unseren Produkten. Und ganz besonderen Fokus auf Bewertungen setzen wir seit über 20 Jahren in unserem Aktien-Core-Produkt. Hier kombinieren wir Value-Faktoren mit Qualität und fundamentaler Dynamik. Und es geht letzten Endes bei diesem Ansatz nicht darum, in die billigsten Unternehmen zu investieren, sondern in solide Unternehmen, die schon heute profitabel sind und deren Bewertung noch Spielräume für Kurssteigerung offen lässt. Wir sehen von institutioneller Seite für diese Produkte aktuell wieder stärker Nachfrage. Das Marktumfeld gibt uns im Augenblick recht. Jetzt gerade zuletzt, in den letzten 2 Monaten, haben Value-Faktoren sich sehr gut entwickelt und davon haben die Fonds profitiert. Und wir erwarten, dass diese Entwicklung anhält. Wir stehen am Anfang eines Zinszyklus, der eine gewisse Zeit lang dauern wird. Und wir sehen deswegen für diese Produkte im Augenblick besonders große Chancen und werden auch in diesem Jahr einen neuen Fonds auflegen, der value-fokussiert in einem globalen Anlageuniversum agiert.
Herr Professor Zechner, abschließend, viele Argumente sprechen für ein Value-Engagement auf langfristige Sicht. Was geben Sie aus der Sicht der Forschung dem Investor mit? Auf was muss er achten, wenn er das Ganze in sein Portfolio implementieren will?
Also aus der akademischen Sicht, glaube ich, gibt es einige Aspekte, die hier berücksichtigt werden sollten. Den ersten haben Sie eigentlich schon in der Frage angedeutet, nämlich die Langfristigkeit. Wenn ein Investor entscheidet, eine Value-Komponente seinem Portfolio beizufügen, dann sollte das eine langfristige Entscheidung sein. Wenn man sich die Entwicklungen zurück bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts ansieht, dann ist es eben immer wieder zu Phasen gekommen, wo Value keinen Performance-Beitrag leistet. Und wenn man gerade dann in diesen Phasen dann diese Entscheidung revidieren würde und Value sozusagen wieder weglassen würde, dann würde das natürlich nicht zum langfristigen Erfolg führen. Zweiter Punkt, wir haben gesehen, das ist ein dynamischer Prozess. Value, so wie er heute umgesetzt ist, ist ganz anders von Umsetzungen, die es vor 20, 30 Jahren vielleicht schon gegeben hat. Wir haben neue Kennzahlen, wir erweitern das Kennzahlenspektrum. Es gibt eine gewisse Dynamik, es gibt Signale, die uns helfen, wie stark Value vielleicht wirklich beizufügen ist oder nicht. Das heißt, ist zu achten, ist das ein Asset Manager, der am aktuellen Stand der Wissenschaften ist, ist es jemand, der das State of the Art umsetzt. Dritter Punkt, Diversifikation über Faktoren. Also es macht kaum Sinn, wirklich nur einen Faktor einem Portfolio beizumischen, aus den genannten Gründen. Die Erträge hier liefern Diversifikation, indem man mehrere Faktoren beifügt. Da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Da gibt es diese Silo-Ansätze, wo ich eben sage, okay, ich nehme ein reines Value-Portfolio dazu und ein reines Quality-Portfolio und ein reines Sentiment-Portfolio dazu. Noch besser aus akademischer Sicht scheint zu sein, wenn das sozusagen schon innerhalb des Portfolios passiert, dass Titel ausgesucht werden, die sozusagen über alle drei Faktoren ein robustes Score liefern. Und last but not least, vielleicht macht es auch durchaus Sinn, dass man einen quantitativen Ansatz mischt mit einem traditionell fundamentalen Ansatz. Das bringt, wie wir das nennen, Stildiversifikation, und das reduziert aus Anlegersicht natürlich das Modellrisiko oder das Portfolio-Strategierisiko.
Herzlichen Dank an Sie, Herr Zechner. Herzlichen Dank, Herr Thiessen, Herr Spormann, für die interessante Diskussion zum Thema Value heute. Wenn Sie sich als institutioneller Anleger für weitere Informationen zum Thema interessieren, dann finden Sie diese sowie die Kontaktdaten der Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen Ihres Kompetenzteams auf unserer Webseite deka-institutionell.de. Hier können Sie sich auch zum Newsletter von Deka Institutionell anmelden, wenn Sie keine Folge von Assets and Values verpassen wollen und an neuen Perspektiven auf die strategische Asset Allocation interessiert sind. Und wir freuen uns über Fragen, Kritik und Anregungen zu unserer Sendung. Schreiben Sie einfach eine E-Mail an die Redaktion assetsandvalues@deka.de. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.